Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Die DDR, die Kirchen und die Abrissbirne, was Walter Ulbricht wollte und wer ihn unterstützte. Jung, amerikanisch, depressiv, die Covid-19-Krise stürzt fast die Hälfte der Jugendlichen in eine seelische Krise, so eine neue wissenschaftliche Studie in den USA. Und Kitsch gegen die Depression, dem Weihnachtsmann kann Corona nichts anhaben. Der SED-Chef Walter Ulbricht sagte in seiner Turmrede 1953 in Eisenhüttenstadt: Wir werden Türme haben, zum Beispiel einen Turm fürs Rathaus, einen Turm fürs Kulturhaus. Andere Türme können wir in der sozialistischen Stadt nicht gebrauchen. Und spätestens von da an hatten Kirchenbauten in der DDR einen schweren Stand. Es wurden sogar völlig intakte Kirchen gesprengt, wie beispielsweise die Universitätskirche Leipzig. Sie wurde in den 60er Jahren abgerissen. In der gängigen Überlieferung ist immer wieder die Rede davon, dass der Kirchenkampf von ganz oben betrieben wurde. Aber war das wirklich so? Der Kunsthistoriker Arnold Baltetzky widerspricht dieser gängigen Lesart und meint, dass Ulbricht nicht allein war mit seinem Wunsch nach einer Stadt ohne Kirchtürme. Christoph Richter sprach mit ihm.
Wenn es um Kirchenabrisse in der DDR geht, sind die Medien mit Erklärungen schnell bei der Hand. Die SED-Oberen waren schuld, insbesondere SED-Chef Walter Ulbricht. Er gilt gemeinhin als der Kirchenfeind und damit als der Kirchenzerstörer. Beim Thema der Kirchensprengungen zu DDR-Zeiten lautet der übliche Topos, moniert Kunsthistoriker Arnold Baltetzky, dass die Kirchen auf Geheiß des SED-Chefs geschliffen, also abgerissen worden seien. Doch so einfach sei es eben nicht, sagt im Rahmen eines Vortrags an der Potsdamer Garnisonkirche Baltetzky, Abteilungsleiter am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa in Leipzig und Honorarprofessor an der Universität Leipzig.
Na, ich denke erstmal, dass man die Rolle von Ulbricht da auch nicht überschätzen sollte. Er war natürlich ein Feind von Kirchen, auch von Kirchenbauten im Stadtraum. Aber im Zuge der Vorbereitung zu diesem Vortrag ist mir klar geworden, dass der vermeintliche Wille von Ulbricht, eine Kirche abzureißen, oder der vermeintliche Befehl von Ulbricht, in Leipzig sagt man, das Ding muss weg in Bezug auf die Paulinerkirche, dass da ziemlich viel Legendenbildung dabei ist.
Baltetzky beruft sich in seiner Argumentation unter anderem auf Arbeiten von Matthias Lärm und Christian Winter, die sich den Kirchenabrissen gewidmet haben. Deutlich werde beim Quellenstudium, sagt Kunsthistoriker Baltetzky, dass die Akteure, die Zerstörungen befürwortet haben, keinesfalls nur aus den Reihen der SED kamen. Schon gar nicht könne man SED-Chef Walter Ulbricht alleine für Kirchensprengungen in der DDR verantwortlich machen.
Meistens waren die Kirchenabrisse eine Folge lokaler Entscheidungen, an denen die SED-Spitzen beteiligt waren, an denen die Stadtspitze beteiligt war, oftmals aber durchaus auch der Nutzer, zum Beispiel die Universität Leipzig war selbst interessiert am Abriss der Universitätskirche.
In anderen Fällen, wie etwa der Dresdner Sophienkirche, hatte selbst die Kirchenleitung den Erhalt des Sakralbaus aufgegeben. Später setzte man sich zwar für den Erhalt ein, aber nur ziemlich halbherzig und nur unter dem Druck der Gemeindemitglieder, erzählt Baltetzky, Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung.
Dann gab es 1949 einen Vorschlag zum Wiederaufbau, aber das evangelisch-lutherische Landeskirchenamt hat sich dagegen ausgesprochen. Man hat sich damals seitens der Kirche entschieden, das Gebäude, Zitat, völlig abzuschreiben, und es kam zum Beschluss des Landeskirchenamts, die Ruine nicht zu erhalten. Das war eine Entscheidung der Kirche.
Die Sophienkirche stand in der Nähe des Zwingers. Mit den zwei markanten gotischen Spitztürmen prägte sie einst das Dresdner Stadtbild. An der Silbermann-Orgel, die erste in Dresden überhaupt, spielte einst Johann Sebastian Bach. Später war dessen Sohn Wilhelm Friedemann Bach dort Organist. Bei den Angriffen der Alliierten auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945, als aus der Barockstadt Dresden eine Trümmerwüste wird, brannte auch die Sophienkirche aus. Die Turmstümpfe wie Reste des Kirchenschiffs blieben aber erhalten. Die Kirche war, wie es damals hieß, in einem durchaus wiederaufbaufähigen Zustand. SED-Chef Walter Ulbricht konnte mit der Sophienkirche jedoch wenig anfangen. Deutlich wurde das bei einem Besuch des SED-Chefs in Dresden. Überliefert ist, dass Ulbricht Anfang der 1960er Jahre vor einem Wiederaufbaumodell der kriegszerstörten Stadt gestanden und die Kirche aus dem Modell eigenhändig herausgenommen haben soll, was bis heute als eine Anweisung Ulbrichts verstanden wird, dass man die Kirche entfernen, ja abreißen solle, weil sie nicht ins Stadtbild passte.
Ulbricht hat sicherlich zu ihrem Ende beigetragen, mit seinen Einlassungen, mit seinen Interventionen.
So Architekturexperte Bartetzky.
Aber er war keineswegs der Einzige, der für den Abriss eintrat. Und es gab auch keine klare Frontstellung. Hier die Abrissbefürworter von der SED und von der Staatsmacht, da die Gegner auf Seiten der Kirche und der Bürgerschaft.
Eine Lesart, die auf Widerspruch stößt. Der Bauingenieur und mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Potsdamer Denkmalpfleger Andreas Kitschke kritisiert die einseitige Betrachtung. Der vorauseilende Gehorsam der SED-Genossen gegenüber Ulbricht habe in der DDR eine große Rolle gespielt, die man nicht vernachlässigen dürfe, weshalb man den SED-Chef bei den Kirchenabrissen als den Strippenzieher bezeichnen müsse. Hätte Ulbricht keinem Abriss, keiner Sprengung zugestimmt, wäre es dazu auch nicht gekommen. Genau dieser Aspekt käme bei Bartetzky schlicht zu kurz, so Denkmalpfleger Kitschke.
Bei Ulbricht war es sicherlich auch so, er hatte eine Idee, wie Städte auszusehen haben, und da sollten Kirchen keine Rolle spielen, und dieser Satz gilt. Das wurde eben von den Niederen aus der SED-Ebene eben dann weiterverfolgt und verinnerlicht, und das ist, glaube ich, der eigentliche Punkt.
Saskia Hünecke, die frühere Kustodin der Skulpturensammlung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, ergänzt, dass bei dieser Art von Betrachtung der Charakter von Diktatur nicht verstanden werde. Allzu oft hätten gerade die unteren lokalen SED-Kreise im Voraus einen Gehorsam agiert, weshalb es hinsichtlich der Kirchenabrisse das Wort von SED-Chef Walter Ulbricht gar nicht gebraucht hätte.
Das ist eben das Typische von so einer Diktatur. Also die Diktatur funktioniert ja nur dadurch, dass sich die größte Menge der Menschen anpasst. Das ist ja das Furchtbare daran.
Man weiß heute von etwa 60 Kirchen, die im Zeitraum zwischen 1947 und 1987 in der DDR abgerissen bzw. gesprengt wurden. Die Zahl ist unsicher und gewiss zu niedrig. Viele Kirchenzerstörungen in kleinen Städten und Dörfern sind nicht bekannt, so Historiker Ilko Sascha Kowalczuk in seinem Standardwerk Endspiel, die Revolution von 1989 in der DDR. Eine der spektakulärsten Kirchensprengungen ist neben der Potsdamer Garnisonkirche die der Leipziger Universitätskirche. Sie habe alle Kriege überlebt, wie den Siebenjährigen Krieg, den Dreißigjährigen, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Erst die DDR hat die völlig erhaltene Kirche abgerissen. Aber nicht nur, weil es SED-Chef Walter Ulbricht so wollte. Beteiligt waren an der Entscheidung in einem ganz erheblichen Maß die örtlichen Parteispitzen und die Universitätsverwaltung, sagt Bartetzky.
Und den Anstoß gab eine Erklärung der Universitätsleitung. Universität ist der Eigentümer der Universitätskirche. Die Universität hat erklärt, dass die bestehenden Bauten zu klein seien und nicht mehr angemessen für den modernen Lehrbetrieb. Die Universität hat gesagt, das passt uns nicht mehr. Wir wollen jetzt die Chance nutzen, wir wollen was Neues, wir wollen moderne Räume für unsere Lehre haben.
Ein weiterer Aspekt war auch, dass die Leipziger Stadtverordneten diskutierten, wie man aus dem Stadtzentrum eine moderne sozialistische Stadt machen könne. Die Universitätskirche stand da den Planungen am Karl-Marx-Platz, dem heutigen Augustusplatz, im Weg, weshalb man beschloss, die Kirche abzureißen. Es war aber keinesfalls Ulbricht für den Abriss allein verantwortlich, moniert Bartetzky und erinnert an den Besuch von Ulbricht 1960 in seiner Heimatstadt und dessen Ausspruch: Das Ding muss weg.
Es ist durchaus nicht sicher, dass er diese Äußerung wirklich getan hat.
Das würde man allerdings bis heute behaupten, kritisiert er mit harschen Worten und verweist auf den Text der Gedenktafel, die an der Universitätskirche angebracht ist, die die Geschichte aber schlicht verdrehen würde. Wörtlich heißt es da:
Am 30. Mai 1968 wurde die Universitätskirche gesprengt. Diesen Akt der Willkür verhinderten weder die Stadtverordneten noch die Leipziger Universität. Sie widerstanden nicht dem Druck eines diktatorischen Regimes.
Also hier wird im Grunde der Eindruck erweckt, es ist eigentlich ziemlich dreist. Ja? Die Stadt und die Universität seien die Opfer gewesen. Und dabei ist ja das Gegenteil der Fall. Sie waren selbst Akteure, sie haben ja selbst den Abriss vorangetrieben. Natürlich gab es die Kirchenfeindlichkeit, es gab eine antichristliche Stoßrichtung der SED-Politik. Aber gleichzeitig muss man ja auch ganz klar sehen, das Christentum war nicht verboten. Die evangelische Kirche war legal und sie war ein wichtiger Akteur in den gesellschaftlichen Prozessen und war auch in vielem durchaus ein Partner des SED-Regimes.
Bartetzky will keine neuen Schuldigen benennen, wie er am Ende noch sagt. Ihm gehe es um historische Genauigkeit, um einen ehrlichen Blick auf die Geschichte.
Kirchenabrisse in der DDR, Christoph Richter berichtete. Die weltweite Covid-19-Pandemie hat einen großen Einfluss auf unseren privaten und beruflichen Alltag. Das gesellschaftliche Leben leidet in Zeiten von Corona. Darüber hinaus werden in dieser Krisenzeit auch viele gesellschaftliche Schwachstellen offengelegt, und zwar in vielen Ländern, besonders auch in den USA. Unzählige Befragungen und Untersuchungen haben den Zusammenhang von Armut, Rassismus, fehlender sozialer Gerechtigkeit und einer chronischen medizinischen Unterversorgung beschrieben. Und aktuell geht eine wissenschaftliche Studie in den USA auf die seelischen Belastungen unter den Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen durch die Pandemie ein. Andreas Roberts weiß mehr darüber.
Eines der bemerkenswerten Dinge, die wir gefunden haben, war, dass die 18- bis 24-Jährigen durch die Bank belastet sind. Bei allen anderen Fragen der Studie gab es in Bezug auf Geschlecht, ethnischen Hintergrund, Einkommen oder Parteizugehörigkeit ziemlich große Unterschiede. Nur Depressionen und Angstzustände waren bei allen weit verbreitet.
Und für Depression und Anxiety, unfortunately, it's really quite consistent across groups.
Roy Perlis ist Epidemiologe und Psychiater an der Medizinischen Fakultät der Harvard-Universität und Mitherausgeber der neuen Studie über die mentalen Folgen der Covid-19-Pandemie für 18- bis 24-Jährige. In der seit März fortlaufenden Studie werden jeden Monat 20.000 Teilnehmer aus 50 Bundesstaaten über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie befragt.
So I think the most critical finding is that nearly half.
Der wichtigste Befund ist, dass fast die Hälfte der Befragten, 47%, Symptome beschreiben, die wir als mittelschwere Symptome einer Depression diagnostizieren würden. Also bei knapp der Hälfte würde der Hausarzt eine medikamentöse Behandlung oder psychologische Beratung vorschlagen.
Perlis ist es wichtig, diese Ergebnisse von Gefühlen von erhöhtem Stress und Sorgen, die alle Altersgruppen während der Pandemie erleben, zu unterscheiden.
Here we're not talking about unhappiness, we're talking about.
Wir reden hier nicht über Unglücklichsein. Wir reden hier von andauernder Traurigkeit oder Gefühlen von Eintönigkeit, nicht schlafen können, keinen Appetit haben, sich nicht konzentrieren können, Todesgedanken haben. Also die Art von Symptomen, die einen wirklich beeinträchtigen können. Man kann sagen, der Anteil ist 6-mal so hoch wie vor Covid-19.
6-times greater than what we would have expected before Covid-19.
Psychotherapeutin
Ramani Duvasula aus Los Angeles kann aus persönlicher Erfahrung bestätigen, wie hart die Situation junge Erwachsene trifft. Sie berichtet von einem Gespräch mit ihrer zurzeit stets traurigen Tochter.
Sie hat das Gefühl, ihre Jugend zu verpassen. Sie sagt, jetzt, wo ich an der Universität bin, sollte ich Freunde finden und Partner treffen, aber ich kann das alles nicht tun. Und ich habe versucht, ihr zu erklären, dass ihre Jugend länger dauert, als sie denkt. Und das ist eigentlich eine falsche Antwort, weil sie wirklich verzweifelt ist. Eine ganze Generation von Heranwachsenden und jungen Erwachsenen, für die das Leben gerade jetzt besonders und spannend sein müsste, all dies nehmen wir ihnen weg.
Doch viel Verständnis für die Situation junger Menschen haben längst nicht alle, ganz im Gegenteil. Oft wird diese Gruppe besonders in die Pflicht genommen, weil sie weniger in der Gefahr sei, ernstlich krank zu werden.
There is certainly the perception that this group is less hard hit.
Sicher, da gibt es diese Wahrnehmung, dass diese Gruppe weniger von den Symptomen betroffen ist. Sicherlich können 18- bis 24-Jährige auch krank werden, sogar ziemlich schlimm. Aber im Großen und Ganzen ist es weniger wahrscheinlich, dass sie so schlimm erkranken wie Ältere. Aber andererseits trifft sie der ökonomische Schaden, besonders was den Verlust des Jobs angeht, Gehaltskürzungen, die Miete nicht weiter zahlen zu können oder von Räumung bedroht zu sein.
Neben der Sorge, selbst krank zu werden oder Familienangehörige anzustecken, nennt die Studie vor allem zwei Hauptbelastungen. Das Schließen von Schulen und Universitäten und der Verlust von Arbeit und Einkommen. Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind besonders gefährdet, ihren Job zu verlieren. Das war schon in der Finanzkrise 2008 so. Deswegen fordert Roy Perlis deutlich mehr wirtschaftliche Hilfe, um den hohen Grad existenzieller Sorgen zu mildern.
You know, I can help treat depression.
Ich kann helfen, Depressionen zu behandeln, doch das nützt alles nichts, wenn jemand diesem unglaublichen Stress ausgesetzt ist, rausgeschmissen zu werden. Keine Behandlung der Welt kann diese grundsätzlichen Probleme lösen.
Neben dem sozialen Aspekt, von Freunden und Gleichaltrigen getrennt zu sein und der Sorge um verpassten Lehrstoff, erweist sich auch der erschwerte Zugang zu psychologischen Diensten der Bildungseinrichtungen als besonders schlimm. Deshalb müsse der Zugang zur psychologischen Versorgung verbessert werden und die Gesellschaft als Ganzes mehr Verständnis für ihre jungen Leute haben.
Wenn Leute behaupten, diese Altersgruppe hätte sich abgemeldet und sei faul, hängt das damit zusammen, dass die Abendnachrichten von wilden Partys ohne Masken an der Uni berichten. Was wir nicht sehen, sind diejenigen 18- bis 24-Jährigen, die zwei Jobs machen, um in der Schule sein zu können, oder die sich um Kinder kümmern, während sie Kurse belegen müssen.
Für Perlis personifiziert diese Altersgruppe die Hoffnung auf gesellschaftlichen Wandel und soziale Verbesserung. Sie haben nachweislich den Wahlausgang für Joe Biden beeinflusst. Sie mit den Folgen der Pandemie allein zu lassen, wäre verheerend. So begrüße er zwar die Auswahl der Experten im Pandemie-Beratungsteam des künftigen Präsidenten, kritisiere aber das Fehlen eines psychologischen Spezialisten. Auch Ramani Duvasula findet warnende Worte.
Und wenn die Einschränkungen vorbei sind, werden wir nicht plötzlich alle wieder glücklich. Wir werden die Trauer über diese Verluste und Veränderungen noch sehr lange Zeit mit uns tragen.
So, what is very important to me is that.
Was ich wirklich wichtig finde, ist, dass unsere Verantwortlichen sich klar machen, dass 18- bis 24-Jährige besonders gefährdet sind und wir investieren müssen, damit deren Bedürfnisse erfüllt werden können. Wir müssen anerkennen, wie sehr sie die ganze Zeit betroffen sind.
Aus den USA berichtete Andreas Roberts. Dass Kitsch gegen die Depression wirkt, ist nicht wissenschaftlich erwiesen, aber die Hoffnung, dass Licht die Stimmung hebt, dürfte nicht ganz unberechtigt sein. Und vielleicht hilft ja viel Licht viel. Santa Claus, der Weihnachtsmann, blinkt und strahlt wie selten und die rote Nase seines Rentiers Rudolph leuchtet. Von der filmreifen Weihnachtsstimmung, trotz oder gerade wegen Corona, berichtet Jule Keppel.
Die beste Nachricht gleich mal vorneweg.
We are very happy to report Santa will be spreading holiday joy and not the virus this Christmas.
Der Weihnachtsmann wird in diesem Jahr ausschließlich Freude verbreiten, aber nicht das Virus. Mit einem Augenzwinkern hatte der bekannteste US-Virologe Anthony Fauci Entwarnung gegeben. Die Meldung verbreitete sich im Nu. Der dicke Mann in Rot ist immun gegen Covid-19. Neben all seinen guten Eigenschaften hat er eine gute angeborene Immunität. Schön für ihn und alle Kinder. Doch seine ständigen Vertreter, die Weihnachtsmänner in den Shopping-Malls, haben keinen natürlichen Schutzschild. Beim Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann ist Kuscheln in diesem Jahr streng verboten. Stattdessen steht das Kind vor einer Plexiglasscheibe, dahinter der Weihnachtsmann. Im Einkaufszentrum in Maryland hört der dunkelhäutige Santa gerade Sprachnachrichten vom Handy ab. Ein Foto gibt es erst nach einer Online-Reservierung. Er hat nichts zu tun.
Hi, Santa.
Der dreijährige Jamari mit federweichem Lockenkopf winkt dem Weihnachtsmann aus der Ferne. Dass ihr Sohn nicht auf dem Schoß sitzen darf, bricht Mama Tiana fast das Herz.
Oh, that sucks.
Es nervt, sagt die 23-Jährige und schaut mitleidig auf den gelangweilten Weihnachtsmann. Neben ihm steht ein Ventilator, um die Atemflugkörperchen wegzupusten. Die Elfen haben Desinfektionsmittel im Anschlag.
It's not the same. I probably wouldn't. It's sad, but hopefully next year things will be better.
Das ist nicht das Gleiche, findet die Mutter. Deshalb gibt es in diesem Jahr kein Foto. An anderer Stelle läuft das Geschäft hingegen fantastisch. Tannenbäume sind so gefragt wie lange nicht mehr. 3 von 4 Amerikanern haben künstliche Bäume zu Hause. Doch in der Corona-Zeit boomen die echten Tannen. Nach Thanksgiving beginne die Saison, sagt Benny am Verkaufsstand in Washington.
Just the season right after Thanksgiving, you know, it's time for it. It's Christmas.
Es wird Zeit, findet er. Es ist Weihnachten. Im Corona-Jahr laufen die Uhren scheinbar schneller und es soll noch gemütlicher sein. Früher als sonst funkelten die ersten Weihnachtsbäume bereits Mitte November hinter den Fensterscheiben. Und seit dem Wochenende gibt es kein Halten mehr. An den Türen hängen Weihnachtskränze, um Treppengeländer winden sich Girlanden aus Tannenzweigen. Wer einen Hingucker für den Vorgarten sucht, das aufblasbare XXL-Rentier mit Fellbezug gibt es für umgerechnet 150 Euro. Es ist so groß wie ein Elefant. Und Lichterketten überall.
We're definitely seeing a demand to be bigger and brighter this year.
Die Kunden wollen es größer und strahlender in diesem Jahr, erzählt Kevin Young auf CNBC. Er arbeitet für einen Dekorationsservice. 2019 hat die Firma landesweit 4000 Häuser mit Lichtern zugetackert. In diesem Jahr werden es doppelt so viele. Mindestens. Kaum zu übertreffen ist allerdings der Glitzerrausch im Weißen Haus mit 3200 Lichterketten und 62 Weihnachtsbäumen. Die Amerikaner sind bereit für das Fest der Liebe und sie geben sich jetzt schon musikalisch die volle Dröhnung. Davon profitiert wieder einmal die inoffizielle Königin der Weihnachtszeit, Mariah Carey. Ihr Mega-Hit von 1994 ist bereits Ende November in die Single-Charts eingestiegen. Auch er so früh wie nie zuvor.
Weihnachten in Zeiten von Corona aus den USA, berichtete Jule Keppel. Das war's für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak.